Dank. Es ist mir eine große Freude und Ehre, hier in dieser illustren Runde euch etwas erzählen zu dürfen. Thema ist ein energieautarkes Europa mit erneuerbaren Energien eine Utopie oder eine reale Chance? Und ursprünglich wollte ich eigentlich viel mehr erzählen, musste kürzen und nochmal kürzen, bis ich dann auf die Minimalversion gekommen bin. Ja, es ist eine Chance. Danke für die Aufmerksamkeit. Haben Sie Fragen? Das war mir dann doch ein bisschen zu kurz. Aber falls ich zu lange werde, kann ich immer auf das erste Slide zurückkommen. Und dann habe ich noch ein bisschen mehr jetzt vorbereitet. Ich reduziere Europa auf die Schweiz. Also vielleicht, Schweiz wird nicht Europa beitreten, aber vielleicht Europa der Schweiz. Also nicht auch aus dem Grund, weil ich da die Daten besser kenne und der Energiemarkt in Europa gar nicht so klar ist. Also vor allem Strommarktliberalisierung ist ein immer noch offenes Problem. Da war übrigens in Arte kürzlich ein sehr guter Film. Wenn jemand Interesse hat, kann ich den Link verteilen. Also, was verbrauchen wir in der Schweiz? Das sind 8,25 mal 10 hoch 17 Joule pro Jahr. Jetzt werden die meisten wahrscheinlich nicht wissen, was ein Joule ist. Das ist eine Einheit für die Energie. Und zwar etwa so viel, wenn ich ein Kilogramm gegen die Erdbeschleunigung einen Meter hoch anhebe, habe ich 10 Joule Energie in dieses Ding gesteckt. Und zwar kommt es nicht darauf an, wie schnell ich das mache. Ich habe immer 10 Joule. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie schnell das geht, dann kommt Leistung mit ins Spiel. Und Leistung und Energie ist über die Zeit verbunden. Also Energie pro Zeiteinheit ist eine Leistung. Und ein Joule pro Sekunde ist dann ein Watt. Also wenn Sie etwas mitnehmen aus meinem Vortrag und nicht mehr Energie mit Leistung verwechseln, dann sind Sie wahrscheinlich schon unter den illustren 10%, die das können, weil man trifft das immer wieder. Also Joule ist Energie, Watt ist Leistung. Wie viel kostet um das in der Schweiz? Wir geben dafür rund 30 Milliarden aus pro Jahr. Also ganz erkleckliche Summe bei 600 Milliarden. Bruttosozialprodukt sind das um die 5%. Da gibt es eben noch so einen Umrechnungsfaktor. Joule ist eine zu kleine Einheit. Eine Kilowattstunde ist Ihnen wahrscheinlich mehr vertraut. Und der Umrechnungsfaktor ist 10 hoch 6, also 3,6 Megajoule. Mega tönt schon sehr gut, das sind Millionen. Ist eine Kilowattstunde. Und wenn man diese beiden Zahlen hier oben durcheinander dividiert, bekommt man einen mittleren Energiepreis in der Schweiz von 13 Rappen pro Kilowattstunde. Also nicht nur Strom, sondern alle Energie ist da berücksichtigt. Was Sie fahren mit dem Auto, kochen zu Hause, was die Energie braucht. Rechnen wir das auf Person um, kommt man auf rund, ich lasse mal die Leistung und Energie weg, die kann man sich sowieso nicht merken. Geld ist viel besser, um sich merken. Also die Gesamtkosten pro Person sind rund 4.000 Franken. Das geben Sie etwa aus im Mittel für Energie, wenn Sie alles rechnen. Wenn man das umrechnet auf eine Dauerleistung, also etwas eine Maschine, die nicht mehr abstellt ein ganzes Jahr lang, kommen die etwa auf 3 Kilowatt, was die ganze Zeit läuft. Und das ist so ein Kochherd mit zwei Platten und einem Ofen. Also sie lassen praktisch dauernd das laufen. Das ist dann der Energiekonsum, den sie im Jahr etwa haben. Da ist aber die graue Energie nicht drin. Die ist nochmal etwa gleich so groß. Also alles, was wir importieren, wurde ja auch mit Energie hergestellt. Und wenn wir die auch noch dazu rechnen, haben wir etwa einen doppelten Energieumsatz. Und das kann man umrechnen in Dauerkosten, also sie geben etwa 50 Rappen pro Stunde dauernd aus, Tag und Nacht, 24 Stunden, 365 Tage So, jetzt möchte ich etwas zur Sonne sagen. Die Sonne ist eigentlich wirklich ein ideales Geschenk der Natur, weil es ist ein Fusionsreaktor. Aber wir müssen den nicht selber bauen, der besteht schon. Er ist nicht gefährlich, weil er so weit weg ist. Und wir bekommen dezentral auf der ganzen Welt jeden Tag Energie. Und zwar beim Höchststand, also wenn die Sonne senkrecht über dem Boden ist, etwa 1 Kilowatt pro Quadratmeter. Das ist die gesamte bei Höchststand. Rechnen wir das jetzt um, weil nachts scheint sie nicht. In der Schweiz haben wir typischerweise 2000 Sonnenstunden im Jahr. Und wenn man das umrechnet, also eine Dauerleistung, kommt man etwa auf 100 Watt pro Quadratmeter. So eine Glühlampe, die aber dauernd brennt pro Quadratmeter. Jetzt, wie gesagt, rechnen wir das wieder mal um in Geld. Dann haben wir so etwas wie 1,5 Rappen pro Quadratmeter und Stunde, die wir einfach von der Sonne geschenkt bekommen. Multipliziert das man mit der Fläche der Schweiz, das sind so 41.000 Quadratkilometer oder 4,1 hoch 10 Quadratmeter, dann schenkt uns die Sonne, ohne dass wir was dafür tun, 540 Milliarden Franken. Einfach so.
5.400,
ja. Das ist etwa 617 Millionen pro Stunde oder pro Sekunde so ein besseres Jahresgehalt. 170.000 pro Sekunde bekommt ihr einfach so. Wir brauchen also nur unsere Schürze aufzuhalten und den Goldregen, der da reinfällt, zu nutzen. Und das ist etwa 180 Mal mehr, als wir brauchen. Oder wir haben 30 Milliarden etwa Ausgaben und wir bekommen sehr viel mehr. Also es ist eine Quelle da. Jetzt müssen wir sie nutzen. Und um das optimal nutzen zu können, brauchen wir ein Medium, wo wir die zu viel anfallende Energie im Sommer durch die Sonne speichern können und im Winter verbrauchen. Und eine Möglichkeit, das ist nicht die einzige, aber die, wo ich selber mit unserer Firma Silent Power in Cham, da können Sie gerne googeln, involviert sind. Wir brauchen Methanol als Energieträger. Methanol ist ein Kohlenstoff hier mit drei Wasserstoff rundherum, dann ein Sauerstoff, das rote, und ein Wasserstoff hier unten. Und diese Kette am Schluss, dieses Sauerstoff-Wasserstoff, das ist das Zeichen für einen Alkohol. Also wir haben hier den einfachsten Alkohol, den es gibt, der übrigens auch im Universum gebildet wurde. Die Astronomie braucht Signale von Methanol, um Distanzen festzulegen. Jetzt kann man Methanol verbrennen mit Sauerstoff und daraus resultiert letztlich CO2 und Wasser. Und zwar etwa 715 Kilojoule pro Mol Energie oder ein bisschen handlichere Größe, etwa 5 Kilowattstunden Energie pro Liter. Das ist etwa halb so viel, wie Energie in einem Liter Benzin drin ist. Also um die gleiche Leistung oder die gleiche Energie freizusetzen, brauchen wir ein doppeltes Volumen von Methanol. Immer noch sehr schön konzentriert. Und das geht in beide Richtungen hier. In die eine Richtung habe ich jetzt erzeugt, das verbrennt man. Damit kann man einen Generator über einen Motor generieren, das gibt Strom und die Abwärme kann man nutzen. Und jetzt kann man eben auch aus CO2, möglichst aus der Luft wieder, nehmen und Wasser, das man elektrolytisch mit Strom aufspaltet in Wasserstoff und Sauerstoff, kann man wieder Methanol herstellen. Das ist sogenannte synthetische Herstellung dieses Treibstoffs. Und beides zusammen ergibt dann eben einen dezentralen, autarken, CO2-neutralen Energiekreislauf, weil das CO2 wird zwar bei der Verbrennung in die Luft abgegeben und wenn es dann wieder aus der Luft holt, dann wird das recycelt. Das ist also wie Holz eigentlich auch, das nimmt CO2 aus der Luft, beim Verbrennen gibt man es wieder ab. Aber mit dem Vorteil, dass wir keinen Feinstaub produzieren mit Methanol. Jetzt, wie sieht das etwa aus? Das ist also heute machbare Technologie, noch nicht ganz billig. Ein Pilotprojekt steht in Island. Diese Größe bringt etwa 5 Millionen Liter Methanol pro Jahr, ist ein experimentelles, eine experimentelle Fabrik. Und die ganze Idee mit dem Methanol-Energiekreislauf geht zurück auf George Ola, unter anderem auch ein Nobelpreisträger in Chemie 1994. Ist also nicht auf unserem Mist gewachsen, aber wir finden die Idee gut und möchten daran arbeiten. Da kann man Methanol machen und dazu braucht man CO2 aus der Luft. Und für eine solche Anlage, die wir vorgesehen haben, braucht es etwa 30 derartige Bauten, um das nötige CO2 aus der Luft zu holen. Das wird übrigens von einer Schweizer Firma gemacht, Climeworks. Das ist ein Spin-off der ETH und die kann man jetzt schon kommerziell erwerben. Also das ist möglich. Noch nicht ganz billig, aber die Technologie ist da. Jetzt, wie setzen wir das um? Ich nehme mal an, statt diese 4 Kilowatt, die wir heute haben, können wir Effizienz steigern und so. Und ich rechne mal mit 2 Kilowatt Dauerleistung pro Person. Das ist die berühmte 2 Kilowatt Gesellschaft. Um das zu realisieren mit heute üblichen Photovoltaikanlagen, brauchen wir dazu pro Person etwa 80 Quadratmeter Solarfläche. Ein normales Einfamilienhaus, da können Sie vielleicht 60, 70 draufpacken. Also es braucht noch ein bisschen mehr als nur die Häuser, die wir haben. Wenn man das auf die Schweiz umrechnet, ist es etwa 1% der gesamten Fläche der Schweiz. Etwa gleich viel wie alle Straßen, also nicht nur Nationalstraßen, sondern auch Quartierstraßen, so die man zusammennimmt. Oder ein bisschen mehr als die Fläche des Genfersees. Also es ist nicht nichts, aber es ist auch nicht allzu viel, wenn man ein bisschen kreative Ideen hat. Wenn man jetzt die Energie vom Sommer in den Winter nehmen will, braucht es pro Person etwa 1,5 Kubikmeter Methanol. Das ist so eine gute Badewanne. Ist also auch nicht unvernünftig. Und wir brauchen etwa für die gesamte Schweiz etwa 2300 dieser Methanolanlagen, die wir vorher gesehen haben. Man kann auch größere machen, dann braucht es weniger. Kleinere sind nicht sinnvoll, weil dann der Aufwand zu groß ist. Und jetzt kommt's. Wenn man, das kann man nicht gratis haben, also wir müssten etwa in der Schweiz 300 Milliarden Franken in dieses Projekt reinstecken. So ein halbes Jahresbruttosozialprodukt, das ist kein Pappenstiel. Aber wir müssen es ja nicht in einem Jahr bauen und man kann es etwa auf 30 Jahre amortisieren. Also gibt es dann noch so etwas wie 10 Milliarden pro Jahr, die man aufwenden muss, kontinuierlich, weil nach 30 Jahren muss man das Ganze ja nochmal bauen und so weiter. Und da sehen Sie, dass etwa dreimal weniger, als was wir heute ausgeben für Energie, die wir, als wir brauchen. Also potenziell ist da ein sehr guter Gewinnfaktor dabei. Auch die Energiekosten, die man dann hat, wenn man das so umrechnet auf diese 30 Jahre, kommen wir auf etwa 5 Rappen pro Kilowattstunden im Vergleich zu heute, was wir etwa 13 Rappen bezahlen. Also auch da ein potenzieller Gewinn. Man kann, wenn man das bauen will in 10 Jahren, dann braucht es so etwa 15.000 Teams, die daran arbeiten. Und ein Team kann pro Tag vielleicht 20 Quadratmeter Solarfläche produzieren. Und das gibt vielleicht etwa 50.000 Arbeitsplätze. Also auch etwas Bemerkenswertes. Jetzt, wie könnten wir das in der Schweiz realisieren? Und ich bin da nicht Spezialist, es wird wahrscheinlich viele rechtliche und sonst Probleme geben. Aber man kann es ja auch diskutieren. Wir könnten ja eine Bundesfirma gründen. Haben wir auch schon gemacht, SBB, PTT, Swisscom und so weiter. Die könnte man Tochterfirmen gründen, zum Beispiel Swissgrid, die gibt es ja schon. Man könnte lokale Elektrizitätswerke einbinden, die heute sowieso ein bisschen Probleme haben, nicht so wissen, wie es weitergeht. Auch diverse Kraftwerke könnte man da einbinden, gerade Atomkraftwerke, die ja auch nicht wissen, wie sie dann weitere ihre Altlasten entsorgen. Dann wichtig auch, dass man Energieforschung, die heute schon sehr stark geleistet wird, ETHP, PFL, PSI und so weiter, könnte man auch irgendwie einbinden. Das wäre dann die Forschungsabteilung dieser Firma. Und Investitionen könnte ich mir vorstellen, die Schweizer Nationalbank könnte helfen als Garant. Ich meine, es war ja auch möglich, über Nacht die UBS mit 60 Milliarden zu unterstützen. Also das Geld kann man generieren, wenn man will. Ich könnte mir vorstellen, dass Pensionskassen Freude hätten, dann hätten sie mal endlich eine Investition, die Zukunft hat, und müssen nicht alles in Gebäude investieren. Und private natürlich, im In- und Ausland. Dann könnte man Firmen einbinden, das müsste man sowieso machen in der Schweiz, aber es wäre eben wichtig, dass dann mal die Bundesfirma die Federführung hat, weil es gibt jetzt schon so viele Querverbindungen und so, und wenn das in einer Firma strukturiert wird, dann hat man auch eine Richtung und einen CEO, der die Richtung angibt. Und die privaten Firmen, mit denen könnte man einfach Verträge aushandeln, die vernünftig sind. Dann haben wir ja auch ein Potenzial, man könnte dann die Armee vielleicht einbinden, statt irgendwelche Grabübungen im Feld draußen zu machen, könnten sie wirklich Photovoltaik bauen, würden was lernen und hätten Freude dran. Man könnte Arbeitsprogramme integrieren für Arbeitslose oder last but not least Flüchtlinge. Bei den Flüchtlingen hätte es auch den Vorteil, die würden integriert, ausgebildet, die könnten vielleicht dann mit dem Know-how irgendwann wieder mal zurück in ihre Länder, um da etwas aufzubauen. Also der Export von Know-how weltweit, mit Schweizer Qualität natürlich, wäre durchaus auch ein Erfolgsfaktor. Ja, bin ich eigentlich schon fast durch. Ja, fast zu schnell. Aber mir sind dann verschiedene Ideen gekommen, die ich einfach mal so mit Ihnen teilen will und wo ich auch gerne auf Reaktionen hoffe. Meiner Meinung nach ist es jetzt sehr entscheidend, wie diese CO2-Ziele des Pariser Klimasabkommens umgesetzt werden. Jetzt offenbar hat man auf dem Papier mal festgestellt, wir wollen bis ins Jahr 2050 keine fossilen Brennstoffe mehr haben, also CO2 gleich Null, neu generiert. Das heißt aber, wenn man das wirklich ernst nimmt, dass man aus den heute bekannten fossilen Reserven, das ist Kohle, Öl, Gas, nur noch einen Drittel fördern darf bis 2050. Also zwei Drittel müssen im Boden bleiben, sonst können wir das CO2-Ziel vermessen. Und das ist nicht ganz einfach durchzusetzen. Also was Rainer gesagt hat, OPEC und so, man muss da genügend Druck aufsetzen können aus anderen Kräften, Bevölkerung. Der Papst hat ja sich auch geäußert zu dem Problem und ganz klar darauf hingewiesen, wir dürfen nicht auf Kosten der nächsten Generation jetzt Aufbau betreiben. Und wenn diese Überzeugung um sich greift, kann das vielleicht Druck aufbauen. Investoren ziehen sich jetzt schon aus nicht nachhaltigen Investitionen zurück und das könnte sich fortsetzen. Dann zweitens, wenn man bedenkt, dass Tschernobyl bis heute etwa 300 Milliarden Franken gekostet hat, das sind nur die technischen Schäden, also die menschlichen Probleme, die sind da gar nicht integriert, das ist der Faktor um Größe. Und bei Fukushima rechnet man etwa mit 500 Milliarden und so etwas könnte auch in der Schweiz passieren. Also diese 300 Milliarden, die wir investieren, wäre eine sehr gute Prävention vor solchen Schäden und gleichzeitig hätten wir noch eine vernünftige Energieversorgung. Aber offenbar hat der Mensch ein Problem, gedanklich, psychologisch, mittelfristige Schäden verhindern, wird sehr viel weniger hoch eingestuft, als kurzfristige Profite zu realisieren. Und das müssen wir auch angehen, sonst verpassen wir die Chance. Geht vorher was kaputt, das nicht mehr repariert werden kann. dann könnte ich mir vorstellen, dass wir mit einem solchen Konzept mehrere Lösungen gleichzeitig, mehrere Probleme gleichzeitig lösen können. Globale Erwärmung, Arbeitslosigkeit. Ich meine, wenn das weltweit um sich greift, könnte man massiv, vor allem auch junge Leute, beschäftigen. Wir hätten eine nachhaltige Energieversorgung, dezentral, autark, also wir wären nicht mehr so vom Ausland abhängig, das würde die Autonomie stärken. Und weiter noch, Methanol ist sehr universell einsetzbar, also man kann das auch als Treibstoff für Autos benutzen. Es gibt da Motoren, die 100% mit Methanol funktionieren. Ist auch heute schon der wichtigste Chemierohstoff. Und man könnte damit natürlich auch die ganze Energieinfrastruktur vereinfachen, wenn man eigentlich nur einen oder vorwiegend einen Energieträger hat. Und nicht zuletzt, und damit möchte ich schließen, weil wir haben in diesen Tagen sehr vieles gehört, wo man ja nicht viel Hoffnung haben kann, fast depressiv werden kann. Und hier sehe ich doch immerhin ein Thema, wo es doch Hoffnung geben kann. Ob wir es dann auch erreichen, das müssen wir uns Mühe geben, aber es könnte durchaus auch ein Konzept sein, das letztlich völkerverbindend sein kann. Damit möchte ich schließen.
Ich habe eine verständliche Frage. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie haben gesagt, zwei Drittel des CO2 müsste im Boden bleiben, dass Ihr Konzept funktionieren kann.
Nein.
Was haben Sie genau gesagt?
Nein, also meine Aussage ist, wenn wir das Energieziel weltweit ernst nehmen, das in Paris ausgehandelt wurde, nicht mehr als 2 Grad globale Erwärmung, dann muss 2 Drittel der heute bekannten fossilen Reserven, also Erdöl, Erdgas, Kohle, muss im Boden bleiben.
Ja.
Sonst erreichen wir weltweit diese 2 Grad Klimaerwärmung nicht.
Und was ist jetzt der Link zu Ihren technologischen Ideen?
Ja, okay, stimmt, ja. Okay, angenommen, wir schaffen das, es gibt eine Regel, wir müssen 3% pro Jahr fossile Treibstoffe weniger fördern, dann hat das erstmal zur Folge, dass der Preis steigt. Etwa vielleicht auch 3% pro Jahr. Und irgendwann wird der Preis dann so hoch, dass die Herstellung synthetischer Treibstoffe preisgünstiger wird. Und dann satteln die Leute automatisch um, weil es rentabler ist. Oder?
Danke
für die Frage. Ja.
Aber dann stimmen diese 5 Rappen nicht, sonst würde man es heute schon machen.
Ja, das Problem ist eben heute, wo finden Sie einen Investor? Sie haben heute schon in der Schweiz Mühe, die intelligenteste Art und Weise der Stromproduktion, nämlich der Wasserkraft, mittel- und langfristig zu finanzieren. Und da finden Sie keinen Investor, wenn keine Garantien im Hintergrund sind. Oder? Darum, wenn die Nationalbank gewisse Garantien abgeben kann, die sie einfach abgeben kann, weil der Return on Investment ist fast 100%ig gewiss. Dann finden Sie auch andere Investoren, die einspringen.
Erich? Also weißt du, das klingt ja alles völlig überzeugend. Wenn man das sich so anhört, fragt man sich, warum macht man es nicht? Natürlich macht man es deswegen nicht, weil es ein Paradigmawechsel ist. Ja. Und wir korrigieren in unseren Gesellschaften ja nur noch so 1,01% jeweils. Ja. Nicht einfach 180 Grad drehen wir nicht. Was mich interessieren würde, ist, du hast ja gezeigt, also in Island gibt es ja diese Anlage. Wer arbeitet mit dieser Anlage? Ist da was passiert? Die ist ja in den 80er Jahren entstanden, oder täusche ich wieder? Oder er hat den Nobelpreis bekommen, 94 glaube ich.
Ja, also dieser
Ola. Was passiert mit dieser Anlage?
Ja, also die läuft immer noch. Die kann eben aus Geothermie sehr einfach Strom produzieren, praktisch gratis. Und das war mal eine Testanlage. Also die Anlage, die wir da gesehen haben, kostet etwa 15 Millionen beim Herstellen als Einzelstück. Die läuft jetzt noch, jetzt sind sie dran, eine 10-mal größere Anlage zu bauen, die dann eben auch exportiert werden kann und gebaut werden kann. Also das läuft und mit dem produzierten Methanol, den eigenen Markt, das wird, glaube ich, nach Holland exportiert. Aber Methanol heute ist eben sehr viel billiger, wenn man es aus Erdgas macht, das ist in Katar der Fall. Und heute ist der Energie, also der Preis für Methanol auf dem Weltmarkt etwa doppelt so hoch, wie der aus Methan hergestellt.
Ich möchte gerne die Verbindung zum Referat von Rainer herstellen. Rainer, du hast gesagt, die Saudis wollen in den nächsten Jahren 109 Milliarden in die Energiewende investieren. Ist es denkbar, dass sie sich da nach Kam oder nach Kam begeben und da so etwas sich einkaufen?
Nach dem, was ich gehört habe, würde ich es Ihnen empfehlen.
Also wir hatten schon Besuch aus Nigeria. Also man ist interessiert an solchen Lösungen.
Ja, man. Aber hört ich jetzt einen gewissen einen Konjunktivzweifel bei Arzneimitteln Antwort?
Nein, überhaupt nicht. Also in den Golfstaaten hat ein Umdenken eingesetzt, weil man sieht es, ich habe 4 Jahre in Abu Dhabi gelebt, dort gibt es das Projekt Masdar, das ein bisschen an der zu großen Größe gescheitert ist, also kleiner dimensioniert wäre besser gewesen. Aber die suchen weltweit nach Ideen und reisen in der Welt herum, um diese Technologie in ihre Länder zu holen. Also ich bin überzeugt davon, dass sie diese Energiewende zu spät, aber jetzt nun trotzdem einen großen Klotz machen werden.
Also Sonne haben sie, Wasser gibt es auch.
Sonnenenergie ist dort schwieriger, als wir es denken. Es gibt sehr viel mehr Sonne als bei uns in Mitteleuropa. Allerdings ist das Sand ein Problem. Das heißt, also, wir haben dann zu große Sonnenkollektoren und da klebt dann das Sand. Das heißt, man muss es regelmäßig reinigen. Und das ist technisch nicht einfach, das ist so kostspielig, aber es ist nicht mehr in Rechnung zu sagen, da scheint ewig die Sonne, deswegen also ist die Sonnenenergie leicht machbar. Aber gerade Masdar, eine Idee von Masdar war, Wissenschaftler nach Abu Dhabi zu bringen, damit sie für solche lokalen Probleme Lösungen finden, die wir in Mitteleuropa nicht haben.
Weitere Bemerkungen, Fragen?
Entschuldigung, noch etwas zu dieser Reinigung, diese Solarzellen hat eine Schweizer Firma quasi einen Roboter entwickelt, der so drehbare Bürsten, die über diese Kollektoren laufen, und dann wäre nicht der Schweizer das Problem behoben.
Weitere Fragen?
Heidi? Ich möchte vielleicht doch noch einmal auf die Widerstände gegen alternative Energiebesorgung oder Beschaffung kommen. Ich weiß aus der Bundesverwaltung, dass man seit über 30 Jahren an so alternativen Konzepten und Fusion gearbeitet hat, aber der Widerstand, irgendwie ist das nie durchgekommen. Mich würde trotzdem eben diese ganze Frage interessieren. Der Paradigmawechsel ist natürlich eines und die Einfachheit der Ölquellen ist auch vielleicht eine Antwort, aber doch nicht die ganze Antwort. Warum hat man so Mühe, so etwas Einleuchtendes, vielleicht nicht in allen Aspekten, eben dann auch so zu fördern, dass zum Beispiel Länder, die eben freundschaftlich miteinander umgehen, so etwas gemeinsam tun, um sich unabhängiger zu machen? Haben Sie dafür Antworten?
Ja, also wahrscheinlich war es bis jetzt einfach zu billig auf die Art und Weise Energie zu produzieren. Und all die, die investiert haben in diese Technologien, die haben natürlich keine, die wollen nicht umsteigen, die wollen ihre Investments natürlich so gut wie möglich amortisieren. Gleiche mit Atomkraftwerken, da steckt schon so viel Geld drin und da gibt es Bestrebungen natürlich, so viel wie möglich noch rauszuholen. Also ich glaube, das Problem ist nicht auf der technologischen Seite, da gibt es Lösungen, klar, die kann man noch verbessern, die kann man optimieren, aber man will irgendwie politisch, wirtschaftlich, vielleicht rechtlich, das sind viel größere Probleme, die man da zu überwinden hat. Ja.
Also in diesem Zusammenhang kommt mir eigentlich die Frage, das kommt jedes Mal, wenn ich in Iran bin, ich möchte die Frage an Erich oder an Uli weitergeben. Ich meine, Iran hat so viel eingesetzt, so viel aufs Spiel gesetzt auch, um diese Atomenergie aus zivilen Gründen, wie es immer behauptet wurde, So, und da sehe ich diese Zahlen. Kosten Tschernobyl 300 Milliarden, Fukushima 500 Milliarden. Und wenn ich sehe, dass Iran, aber auch die Türkei wollen weiter in die Kernenergie investieren, das ist offenbar ein Statusproblem, was die haben.
Also bei Iran ist es so, dass von einem bestimmten Zeitpunkt an, ist vielleicht etwa 2001, 2002, ist der zu lokalisieren, wurde diese ganze Atomgeschichte, die Urananreicherung war damals ja das zunächste Stichwort, zu einer Frage des nationalen Stolzes. Je mehr der Westen sagte, ihr dürft das nicht machen, weil das ist ja ein Instrument auf dem Weg zur Atombombe, desto mehr sträubten sich die Iraner dagegen und sagten, ihr im Westen wollt uns einfach klein halten und ihr wollt uns den Status eines Drittweltlandes aufoktroyieren. Und dann vermischten sich auf eine verhängnisvolle Art und Weise quasi emotional, nationalistisch oder nationale Stolzthemen mit dem technischen Problem. Und so kam das dazu, dass man sich so sehr darauf versessen hat. In Iran selbst gibt es Leute, die sagen, und viele, die sagen, das war eigentlich falsch und deswegen, weil man hätte in was anderes investieren müssen. Nur sagen die, wir hätten mehr investieren müssen in die Raffinerien, weil die haben ja einen Engpass bei den Raffinerien. Die exportieren Erdöl und importieren Benzin. Also das ist dann so die nächste Folge, die ist natürlich nicht groß. Andererseits, wenn man so durchs Land fährt, man sieht, in die Windenergie investieren sie zurzeit relativ viel. Also man sieht, in verschiedenen Regionen, wenn man von Mashhad südlich fährt, beispielsweise sehr große Windkraftwerke, also sie tun schon etwas. Aber bei der Sonnenkraft ist es eben so, wie Rainer Herrmann auch sagte, wenn man das Masdar City mal gesehen hat, die haben dort erkannt, also es ist ja nicht so groß, dieses Masdar City, es ist mehr eine Modellstadt, die in dem Sinn interessant ist, als die paar wenigen, die da drin leben, sind glaube ich 300 Leute ungefähr, das sind alles Studierende, die studieren gleichzeitig und sollen anwenden das, was sie erfahren. Und die beißen sich vorläufig die Zähne aus an dieser Geschichte mit dem, also bei der Sonnenenergie, mit dem Sand. Denn wenn ein Sandsturm kommt, dann steht das Ganze wieder still. Also vielleicht haben Sie noch nichts gehört von unserer schweizerischen
Unterbürsten. Also, ja. Vielleicht kann man das so formulieren, dass wer von diesen, dass es gar keinen Ölkrieg gibt zwischen den beiden, wie das vorher besprochen wurde. Das ist ein momentan sichtbares Bild. Aber vielleicht kann man das so sehen, dass wer als erster diese zwei Länder, Iran oder Arabien, die Energiewende schafft, ist der Gewinner. Ist das zu provokativ gedacht?
Uli? Das weiß ich nicht. Aber zu dieser ersten Frage, die Atomenergie ist ja nach dem Sturz des Schahs für 2 Jahre abgeschafft worden. Da wurde die Atomenergiebehörde aufgelöst. Und dann hat man vor dem Problem gestanden, die Ölkonsumption im Inneren zu substituieren. Und da bot sich das an, weil ja dieses Dual Use im Atombereich wichtig ist. Man darf nicht vergessen, es gab den Krieg gegen den Irak, die Vorwürfe gegen den Irak, dass die Atombombe bauen wollen. Und die Iraker haben da ja mal experimentiert. Und dann hat man praktisch 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen wollen. Es gibt jemanden, der bei der BBC ausgebildet wurde. Das ist der Vater des iranischen Atomprogramms. Und der hat gesagt, der hatte ganz enge Beziehungen zum Schah. Und der hatte gesagt, der Schah hat immer gefragt, können wir bauen? Der wollte nicht die Bombe, aber er wollte die Option auf die Bombe. Und das ist ein politisches Kontinuum, dass man mit der Atomenergie auch die Option der Bombe hat. Deshalb auch immer die amerikanische Formulierung des Breakouts. Also das ist ja eine reale Geschichte, die im Iran möglich war, dass man sich zwar an alles gehalten hat, aber wenn man wollte, konnte man Verträge kündigen und die Bombe herstellen. Und nicht umsonst ist 2003 nach dem Sturz Saddam Husseins das iranische Atomprogramm zurückgefahren worden. Aber zurück zur Frage, die Weichenstellung ist in den 60er Jahren erfolgt und in den 80er Jahren wieder aufgenommen und verfeinert worden. Und da gab es die alternativen Energiemöglichkeiten noch nicht in dieser Form. Da war die Atomkraft, zumal es auch strategische Implikationen hatte. Und deshalb hat man da, glaube ich, investiert und wollte sich am Schopf aus dem Sumpf ziehen. Und irgendwie hat das nicht geklappt. Und dann kommt das Moment, dass die internationale Gemeinschaft da einen Gegenspieler hatte auf einmal in Iran, die das selbstständig machen wollten und gesagt haben, so geht das nicht. Und da hat man immer auf diese Breakout-Möglichkeit hingewiesen und wollte das stoppen, was die Iraner natürlich zuerst gar nicht wollten und auch geleugnet haben. Die haben gesagt, wir wollen das gar nicht. Was aber ja letztlich nicht stimmte, weil sie ja geforscht haben. Also die haben atomar militärisch geforscht, das ist gar keine Frage. Aber sie sagen immer, das wissen wir gar nicht mehr. Wir können das nicht mehr rekonstruieren, was wir mal gemacht haben.
Meine Frage, das ist hochinteressant, das ist eine Fortsetzung dessen, was auch Erich gesagt hat. Meine Frage war, kapieren die das, dass ja, Öl, was sie haben, nicht mehr hinbringt und dass der Atomenergie eventuell diese Folgen hat?
Ja, aber das wissen sie natürlich. Aber sie haben sich
das weiß ich nicht. Mir scheint, dass das nicht der Fall ist.
Doch, ich glaube, dass das im Iran bekannt ist, aber ich sage, wir gehen das Risiko. Also Bushehr, das Atomkraftwerk Bushehr, was ja ursprünglich mal von Siemens gebaut worden ist, was die Russen weitergebaut haben, steht in einer Erdbebenzone. Das weiß man. Und man sagt, was bleibt uns anderes übrig? Wir wollen weg vom Öl. Diese Besessenheit weg vom Öl ist im Iran eine Sackgasse rein in die Atomenergie.
Ja, aber ich meine, genau die Frage. Hat man jetzt in die Alternativen, wie sie offenbar die Araber sehen, 100 Millionen wollen sie investieren.
Die Sackgasse ist schon gebaut und da denkt man, man kann hinten noch den Ausweg finden. So stellt sich das mir dar.
Aber vielleicht noch eine Bemerkung. Heute baut niemand mehr neue Atomkraftwerke aus ökonomischen Gründen. Die noch im Bau sind in Russland, in China. Und all die Mächte, die Atombomben haben, die brauchen Atomkraftwerke. Aber in der westlichen Welt aus Gewinn, sage ich mal, normalem Geschäftsdenken, baut niemand mehr neue Atomkraftwerke. Das lohnt sich nicht.
Aber Finnland baut doch eins.
Ja, aber nur wegen der russischen Beteiligung daran. Das ist nicht ökonomisch. England baut eins, aber die müssen für die nächsten 30 Jahre Staatsgarantie geben, pro Kilowattstunde 15 Rappen. Und die bauen es, weil sie Atombomben haben. Die brauchen Nachschub.
Und die Russen. Ja. Das würde da genau reinpassen. Ja. Der Ausbauplan ist Russland gestürzt.
Das sind taktische, politische Überlegungen, aber nicht mehr wirtschaftlich. Ja, also wenn jemand jetzt aussteigen will aus Öl und geht in Atom, dann ist das die falsche Richtung.
Ja. Die Sackgasse. Übrigens auch die Türkei baut, die haben auch noch eine Verwerfung gefunden, Erdbebengebiet. Und genau dort bauen sie auch ein Atomkraftwerk in der Westtürkei, in der Nähe von Izmir. Die Russen sind da auch wieder involviert.
Aber bauen wir jetzt da nicht eine pseudologische Argumentation auf? Weil wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann höre ich so quasi, weil man sich bewusst wird, was die möglichen GAU-orientierten Folgekosten sein könnten, betrachten wir die Atomstromproduktion als zu teuer und darum bauen wir sie nicht. Ich glaube, das ist schlicht und einfach nicht der Fall. Genauso wenig wie wenn Sie sich ein tolles Auto kaufen, Sie schon anfangen zu überlegen, dass sich diese Investition nicht rendiert, weil Sie sie totfahren.
Nein, die Argumentation ist anders.
Es rendiert heute technologisch bei den Strompreisen nicht mehr Atomstrom zu bauen.
Ja.
Und das ist jetzt eine ökologische, pseudologische Argumentation, die gar nicht wirklich Einfluss hat auf die Entscheidungsabläufe.
Man muss aber haben, weil beim Autofahren zahlen Sie
Versicherungen. Das ist Ihr Wunschdenken.
Vielleicht, ja. Beim Autofahren zahlen Sie Versicherungsgebühren. Diese Schäden versichert Ihnen niemand. Wenn man das marktwirtschaftlich umlegen möchte, dann kommt man auf einen Energiepreis über 30 Rappen pro Kilowattstunde. Also Sie verzerren eigentlich den Markt, wenn Sie die Risiken einfach dann irgendwie außer Acht lassen.
Sie helfen,
von der Entsorgung möchte ich das sagen.
Sie helfen mir jetzt gerade. Genauso, also ist es, das hat niemand versichert. Diese ganze Debatte gab es ja mal in der Schweiz, oder? Man wollte ja, man hat ja das Haftungsrecht aushebeln müssen für die, oder? Aber warum war dieser Druck in diese Richtung? Weil es damals so interessant war, mit Atomstrom Geld zu verdienen.
Für einige jetzt wenige.
Für einige wenige.
Das finde ich relativ wichtig, oder? Es gibt nur eine Art von Fabriken, von Betrieben in der Schweiz, die eben von dieser unbeschränkten Haftung ausgeschlossen sind. Das sind die Atomkraftwerke. Und das hat etwas zu tun auch mit den Kräfteverhältnissen im Parlament. Wir haben beispielsweise 1978 abgestimmt über eine Ergänzung zum Atomgesetz und da drin ist, es ist nicht in der Verfassung, aber per Gesetz vorgeschrieben, dass alle Atomanlagen in der Schweiz stillgelegt werden müssten, wenn man in der Schweiz selbst nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein definitives und sicheres Endlager für Atomkraft, also für Atomabfälle gefunden hat. 1985, das ist 30 Jahre her, oder? Darüber diskutiert niemand mehr, oder? Und es sind die gleichen Geschichten wie bei den Bauvorschriften, das wissen die Architekten, oder? Es sind die, quasi die Erbauer von Liegenschaften, die bauen die Häuser und Wärmedämmmaßnahmen, oder? Die zahlen sich für den Erbauer von Mehrfamilienhäusern nicht aus, weil nämlich die flexiblen Kosten, die Heizkosten und so weiter, die werden von den Mieterinnen und Mietern bezahlt und in der Schweiz sind das einfach 80% der Leute. Die haben zwar ihre Vertretung, theoretisch im Parlament, aber können sich eben gegen diese Art von Lobbyisten nicht durchsetzen. Und ich denke, das ist mit ein Grund, weshalb Paradigmenwechsel es so schwierig haben. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Abstimmung war kürzlich.
Ja, darf ich noch ganz kurz zurückkommen? Mir ist jetzt etwas völlig unklar geworden. Ich weiß nicht, ob ich da allein bin, aber das, was jetzt Peter Basti gesagt hat, nämlich, dass es eine Scheinlogik ist, die hier aufgebaut wird, da habe ich jetzt noch keine Antwort darauf bekommen. Ich weiß nicht genau, das ist auch die Politik, dass die Politik sich gegen den Paradigmenwechsel dagegen ist, ist klar. Aber wie siehst du dann das jetzt, Peter, aufgrund dessen, was wir gehört haben?
Das ist mir jetzt einfach spontan durch den Kopf. Ja. Das sind nicht die wirklichen sachlogischen Mechanismen, die zu diesen Investitionsentscheiden geführt haben. Denn in Wirklichkeit war Atomproduktion bis vor kurzem ein sehr rentables Geschäft. Jetzt ist es offensichtlich nicht mehr. Aber nicht, weil man plötzlich angefangen hat, solche kalkulatorischen Überlegungen anzustellen, sondern ja, weil aus ganz anderen Gründen sich die Marktpreise verändert haben.
Es gibt natürlich schon auch Rechnungen, die zeigen, dass Atomstrom noch nie rentabel war, ja, weil einfach gewisse Dinge nicht in der Bilanz vorkommen.
Das ist eine zwar richtige, aber gefährliche Argumentation. Wir konsumieren Luft und das kostet nichts. Ergo ist es für viele Leute am Wurst gewesen, die Luft giftig zu machen oder irgend sowas. Ja, das sind einfach Fakten. Die sind nicht besonders schön und langfristig besonders klug, aber ich weiß auch nicht, ob ich einfach viel zu fest ein mittelständischer ehemaliger Unternehmer war. Ich sehe das aber dann einfach ganz praktisch.
Aber was haben Sie dagegen? Ich meine, man weiß jetzt mehr, oder? Und diese, sage ich mal, Revolution, da muss man nicht erst warten, bis man 300 Milliarden zusammen hat, sondern wenn sich, sage ich mal, 1000, 2000 Leute zusammentun in einer Gemeinde, dann können sie damit energieautark, dezentral sich selber versorgen und nicht nur mit Strom. Die können damit auch Auto fahren, kochen und im Winter das als Heizung bauen. Also, und dann kommen sie eben mit die Meinungsbildung ist dann ganz klein, dezentral, aber wenn sie überall funktioniert, plötzlich wollen alle, oder? Und man also, muss niemanden zwingen dazu.
Vielleicht nur ganz kurz, nicht, dass Sie mich jetzt in die Ecke stellen, wo es heißt, ich finde das alles
unsinnig. In der Runde gibt es keine Ecken.
Das wollte ich überhaupt nicht sagen. Oder? Ich habe nur gedacht, da ist die Denke etwas verkürzt.
Entschuldigung, etwas stimmt nicht in der Argumentation, weil Strom galt natürlich als eine saubere Energie, war gut verteilbar und gut nutzbar. Das ist mal das Zweite. Das Zweite ist die Frage, wieso bringst du es nicht hin oder wie weit hast du es schon hingebracht, in der Schweiz jetzt diese Module zu bauen und zu konstruieren? Ist es auch das Problem der Verteilung vom Methanol?
Nein, es ist einfach eine Frage der gutmütigen Investoren. Also wir sind dran, wir bauen Methanolproduktion, haben wir ein bisschen nach hinten verschoben, aber was wir jetzt bauen, sind Minikraftwerke, die mit Methanol Strom und Wärme produzieren. Das ist jetzt im Testlauf, das kommt.
Also ich spüre irgendwie in der Runde so eine Suche nach dem Haken. Es muss einen Haken geben.
Anna-Kathrin.
Kannst du uns nicht ein bisschen erzählen, was deine Firma Silent Power wirklich macht und wo ihr angefangen habt und was euer Businessplan ist, in welcher Zeit? Weil du hast uns jetzt die Idee gezeigt auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Bauwerk in Island. Und da muss es ja dazwischen auch noch etwas geben, wenn man sieht, wie schwierig es heute für die großen Stromdienstleistungsanbieter ist, autarke Häuser zu verkaufen und den Bewohnern von der Schweiz beizubringen, dass sie unabhängig werden, wenn sie das ganze autarke Zeug zusammenhängen. Da ist doch noch etwas von deiner Seite, dass du uns schuldest als Aufklärer zu deiner Firma und zu deinen Modulen.
Ich mache da gerne noch eine Business-Präsentation, aber das war nicht die Meinung. Aber wir sind auf dem Gebiet tätig, wir sind jetzt etwa 15 Leute, die daran arbeiten, sehr starke Verbindung mit Hochschulen, also wir möchten nicht alles selber machen, sondern möglichst viel zusammenarbeiten und wir rechnen damit, dass wir vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren etwa vielleicht 10.000 Stück dieser Minikraftwerke bauen können. Typischerweise sind das 100 Kilowatt Anlagen. Und davon 30 Kilowatt Strom, 90 Kilowatt Wärme, geeignet für Mehrfamilienhäuser. Einfamilienhaus ist zu klein, Schulen, Spitäler, sowas. Ja. Und wir arbeiten aber schon daran, wir möchten so schnell wie möglich mit jemandem zusammen eine Methanol-Herstellungsanlage bauen. Die Hochschulen, PSI, ist im Prinzip interessiert, die haben aber im Moment noch Priorität, Power to Gas, also nicht Methanol herzustellen, sondern Methan, das dann eingespiesen werden kann in Gasleitung, ist auch interessant. Aber Methanol hat eben den Vorteil, man bringt eine unheimliche Energiedichte hin, oder? Mit Batterien können Sie das vergessen, 100-mal kleiner pro Gewicht, Preis sowieso. Und Methan eignet sich dann, wenn Sie in der Nähe einer Gasleitung sind. Methanol hat den Vorteil, das können Sie überall auf der Erde ohne Infrastruktur aufbauen. Und darum herum, gerade wenn ich jetzt an Syrien denke, wenn man das wieder aufbauen will, zuerst mal eine autarke, dezentrale Anlage hinbauen und dann kann man daraus alles andere ohne Zuleitung und Infrastruktur drumherum bauen. Das ist unsere Richtung, aber es ist nicht die einzige. Es gibt andere gute Ideen, eben Wind habe ich gar nicht gesagt, Wasserkraft ist natürlich die intelligenteste. Das kommt noch dazu. Ich habe einfach mal zeigen wollen, es ist nicht unmöglich, es ist nicht einfach, aber es ist denkbar für eine Zukunft. Aber man muss politische Hilfe bekommen, um die Strukturen eben dementsprechend ja, dazu vorzubereiten.
Wo liegen die politischen Bedenken, wo liegen die Bewilligungsbedenken? Versperrt man irgendetwas, das die Leute nicht gern haben?
Ja, also im Moment sind wir dran, Baubewilligungen zu bekommen im Zug. Und man kennt da einfach Methanol nicht als Energieträger, oder? In der Chemie ist das kein Problem, da hat man hunderte von Tonnen Lager, aber sobald man das wie Öl, Öltank kennt man, Benzin kennt man, aber Methanol, da sind wir ein bisschen vorsichtig. Und da braucht es halt mal Beispiele, wo man sagen kann, wir haben da alles durchgespielt mit Feuerpolizei mit und so weiter, Grundwasser und so. Aber wenn man das mal hat und man Vertrauen fasst, dann geht das, dann kann man verweisen auf die Gemeinde, die das bewilligt haben.
Gott, Entschuldigung, sind die wichtigsten Risiken?
Ja, darf ich eine Frage? Wie muss man sich das physisch vorstellen? Wie sehen diese Anlagen aus? Ich meine, ist das etwas, das überirdisch, unterirdisch installiert wird? Oder ist das dann einfach, steht das dann wieder rum in den Dörfern, in den Quartieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, das Werk, das ich da gezeigt habe, ist ein experimentelles Werk, das kann man schöner machen. Die Größe ist vielleicht die Größe einer Kirche. Auch in der Anzahl ist etwa, in der Schweiz gibt es glaube ich 10.000 Kirchen, da hätten wir dann 2.300 zusätzliche Gebäude, die kann man unterirdisch bauen, ist aufwendiger. Es wird eine Tankanlage brauchen, die kann man auch unterirdisch machen. Das größte, sage ich mal, Fragezeichen ist vielleicht, wo bringt man die Photovoltaikfläche unter? Man kann etwa ein Drittel der gesamtbenötigten Fläche kann man praktisch auf heute schon bestehende Häuser mit Südlage bauen. Dann kann man vielleicht nochmal 10-20% an die Fassade bringen. Und dann kann man aber auch landwirtschaftlich genutzte Flächen bedecken, also nicht lückenlos, mit Photovoltaik-Panels. Das hat zudem noch den Vorteil, dass die Erträge besser sind. Weil im Sommer hat man eigentlich zu viel Sonne. Die Pflanze braucht nur ein paar Prozent dieser Sonne. Und man hat gemerkt, wenn man teilweise abschattet, hat man größere Erträge darunter. Also wenn man die Bauern, könnte man sicher auch überzeugen mit ein bisschen Subvention, dass sie ihre Fläche da zur Verfügung stellen. Und auch von den 300 Milliarden, da ist der Großteil geht in Photovoltaik. Also die Methanolherstellung ist vielleicht 20-30%, sonstige Anlagen vielleicht noch. Und weit über die Hälfte ist Photovoltaik. Und davon ist über drei Viertel ist Arbeit. Also die Investition in Materialien ist vergleichsweise gering.
Rudi?
Wenn ich das richtig verstehe, ist ja einer der Pferdefüße der Energieversorgung auf diesem Niveau die limitierte Speicherkapazität von Batterien etc. Verstehe ich das richtig, dass der Ansatz Methanol in Konkurrenz steht mit der sich rasch entwickelnden Batteriespeicherkapazität?
Nicht unbedingt. Also Batterie, das zeigt jetzt dann Tesla, wenn er erfolgreich die Firma eröffnet, ist eine geeignete Form, um kurzfristig, also über Stunden und Tage, elektrische Energie zu speichern. Es ist ungeeignet, saisonal zu speichern. Weil stellen Sie sich mal vor, Sie müssen einen, weiß ich was, 10 Kubikmeter Batterien laden am 31. August. Und dann müssen Sie warten bis zum 31. Januar, bis Sie das wieder entladen können. Und ein halbes Jahr stehen die Batterien da und tun nichts. Kosten sehr viel. Bei Methanol ist es kein Problem. Ein Tank ist etwas vom Billigsten, das man sich vorstellen kann. Das zweite Argument ist auch noch, wir können Methanol dezentral speichern, also auf der untersten Ebene der Stromnetze. Man bringt immer wieder Speicherseen ins Spiel. Die sind schon interessant, aber die sind an der obersten Netzebene angehängt. Wenn wir jetzt von der untersten in die oberste Netzebene Energie transferieren möchten, verlieren wir etwa 20%. Plus Infrastruktur, die gebaut werden muss, um diese Kapazität aufrechtzuerhalten. Wenn man es wieder runterholt, verliert man nochmal. Also alles, was man dezentral umsetzen kann, ist schon mal vernünftig. Und zudem kommt, das zeigen auch Untersuchungen oder eigentlich Projekte in Deutschland, es gibt in Deutschland sehr viele energieautarke Gemeinden, die haben einfach Freude daran, selbstständig sich mit Energie zu versorgen und die gehen dann auch ganz anders mit der Energie um, weil das ist ihre eigene Energie und da wird gehaushaltet und man interessiert sich und die können zum Teil schon Energie exportieren in die Nachbargemeinden. Und mit so einem Projekt könnte man das natürlich unterstützen.
Eine Frage, könnte man das, wenn man nicht
genügend Speicher,
wenn schon?
Naja, Entschuldigung, ich kann auch sitzen zum Moderieren, also ich tue gerne welche Wortmeldung von Heinz, aber bitte.
Nein.
Kurz. Nein,
wenn man nicht genügend Speicherkapazität hätte jetzt für das Methanol, könnte man es auch quasi verwenden, um Strom zu produzieren, um die Speicherseen wieder zu füllen und quasi über diese Art eben Speicherkapazitäten zu schaffen.
Ja, also wenn es mal die Methanolform ist, kann man wieder alles draus machen. Es ist einfach Frage vom, wie sinnvoll ist es, man verliert dann eben immer wieder, wenn man aus Methanol wieder Strom macht, verliert man natürlich auch wieder einen Teil der Energie. Oder? Ja. Und wenn man gleichzeitig aber noch heizen kann, dann hat man einen sehr viel besseren Umwandlungsgrad. Also man kann sagen, wenn man jetzt nur Wärme braucht, könnte man die zusätzlich erzeugte Strom, den man sonst nicht brauchen würde, verwenden, um Wasser hochzupumpen. Dann hätte man den Gesamtwirkungsgrad auch vergrößert. Ja.
Heinz?
Ja, also erstens ist natürlich die Stromherstellung aus dem Nord- und Ostsee
mit den großen Kosten verbunden, auch der Leitung, die von Norddeutschland nach München gebaut werden müsste, wo die die größten Schwierigkeiten haben. Das ist mal eine, diese dezentrale Stromerzeugung würde natürlich die Verteilnetze entlasten. Das ist Punkt 2. Und die Frage, ist so eine Anlage Dezibel, also wärmmäßig mit diesen Ventilatoren in einem Dorf überhaupt bestellbar?
Ja, ist eine Frage des Aufwandes, aber man kann heute sehr leise Ventilatoren bauen. Also du sprichst jetzt diese CO2-Türme an.
Ja.
Die kann man genügend leise bauen. Ja. Ja, und sonst Photovoltaik macht keinen Lärm.
Ja.
Und die Herstellung von Methanol eigentlich auch nicht. Ja.
Gut, gibt es noch weitere Fragen, Bemerkungen zu diesem Thema? Wenn nicht, dann würde ich hier mal vorläufig abschließen.